Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
die Journalistin Caroline Fetscher. Sie schreibt unter anderem für den Berliner Tagesspiegel und für die Taz. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Es ist kurz nach 12, genau 12:05 in dieser Sekunde. Und das ist die Zeit, in der man Kolleginnen und Kollegen im Gang begegnet und die einem dann ein Mahlzeit entgegenschleudern, wenn man nicht gerade wie wir jetzt gerade Sendung machen muss. Ja. Wie heilig ist Ihnen denn Ihre Mittagspause so grundsätzlich, Frau Fetscher?
Naja, das kommt immer so auf den Tag an und auf das Thema und da drauf, wo man gerade ist. Also in so freien Berufen hat man das ja nicht so wie jetzt bei den Orten, wo man in die Mensa oder in die Kantine geht. Aber je stärker uns der Klimawandel verfolgt, desto wichtiger wird Siesta, also die sprichwörtlich ja im Mittelmeerraum schon bekannte Mittagspause.
Dass man dann wirklich auch mal sagt, so, ich mache ja jetzt mal 1-2 Stunden nichts und ziehe mich zurück in ein schattiges Plätzchen oder wirklich auch hinter verdunkelte Gardinen. Ich habe Sie gefragt, weil es eine neue Umfrage gibt vom Institut Prognos. Danach macht jeder Fünfte von 1200 Befragten überhaupt keine Mittagspause aus Zeitmangel, aus Termindruck. Und gleichzeitig sagen aber die Unternehmen, die auch für diese Studie befragt wurden, und zwar 88% der Unternehmen, ja, uns ist es aber sehr, sehr wichtig, dass unsere Mitarbeitenden eine Mittagspause machen. Da passt doch irgendwas nicht zusammen.
Ja, ich weiß noch, ich erinnere mich gerade an mein Psychologiestudium, wo es um Farbenpsychologie ging. Und da hieß es, die Kantine muss möglichst grellgelb oder knallrot gestrichen sein, weil die Leute dann weniger lang verweilen. Also wenn die Kantine grün oder blau gestrichen ist, ist es gemütlicher und irgendwie beruhigender. Aber wenn es sozusagen, wenn die Farben einen quasi rausschmeißen, dann ist man schneller wieder am Arbeitsplatz. Ja, und das wird jetzt schon anders gesehen, weil man auch weiß, wie wichtig die Pausen für die Kreativität sind, damit sich einfach was sortieren kann im Gehirn, damit sozusagen Leib und Seele zusammenfinden. Das ist sehr gesund.
Obwohl ich wahrnehme, dass es manchmal gar keine Farben mehr in der Kantine braucht, weil es dann zum Teil gar keine Kantinen mehr gibt. Also ich nehme wahr, dass immer mehr auch diese Essensautomaten um sich greifen. Da gibt es dann Apps, da bestellt man und es gibt eigentlich überhaupt gar keine menschliche Begegnung auch mehr. Kein Mensch, der das Essen serviert, sondern das kommt dann plopp aus so einem Automaten raus und dann darf man sich in der Mikrowelle aufwärmen.
So wie im Supermarkt jetzt diese Selbstbedienungskassen, wo man den Barcode selber einscannen muss. Ja, das ist natürlich für die Personalmangelrepublik ist das eine Methode. Aber es ist im Grunde traurig, weil die menschliche Begegnung fehlt.
Ne? Jetzt haben wir gerade keine Zeit für Mittagspause, weil wir ja in einer Live-Radio-Sendung sind. Aber wir servieren Ihnen, die Sie zuhören, gern die Themen des Tages, auch gern während Ihrer Mittagspause, vielleicht im Homeoffice oder wo auch immer Sie sich befinden. Und wir wünschen guten Appetit. Die Journalistin Caroline Fetscher ist mein Gast hier heute, um auf die Themen dieses Tages zu schauen. In den vergangenen Tagen gab es ja immer wieder Meldungen, die beunruhigend klangen. Am Luftwaffenstützpunkt Köln-Wahn zum Beispiel gab es einen Verdacht auf Manipulationen an der kaserneninternen Trinkwasseranlage. Am Stützpunkt Geilenkirchen wurde nach NATO-Angaben ein Eindringling abgewehrt. Beide Standorte sind dann abgeriegelt worden. Und gestern kam dann noch eine Meldung dazu. Da wurde im Landkreis Euskirchen in Nordrhein-Westfalen ein Loch im Zaun auf dem Gelände eines Trinkwasserspeichers gefunden. Und von da bekommt auch die Bundeswehr in der Nähe ihr Wasser. Da gab es die große Sorge, dass das Trinkwasser kontaminiert worden sein könnte. Es gab jetzt Entwarnung. Die Proben haben angezeigt, dass alles in Ordnung ist. Jetzt erstmal mit diesem Wasser. Aber trotzdem ist natürlich die große Frage, ist unsere Infrastruktur, unsere kritische Infrastruktur, und ich meine Stichwort Bundeswehr, ich glaube, da geht bei vielen direkt Kopfkino los, was da alles passieren könnte, wenn da manipuliert wird. Ist das richtig gesichert oder genug gesichert? Ich möchte aber auch mal von der anderen Seite rangehen, Frau Fetscher. Ich meine, es ist ja schon auch gut, dass potenzielle Gefahren sehr schnell aufzufallen scheinen und sehr schnell geprüft werden. Also gibt es zumindest ja, was die Überwachung angeht, doch so gewisse Standards.
Ja, ich hoffe das. Also meine Erfahrung mit Köln-Wahn ist lange her. Da bin ich 99 mit der Bundeswehr nach Albanien geflogen während des Kosovo-Krieges. Und da schien mir das alles ziemlich gut gesichert. Aber was wir hier vorliegen haben, ist ja in zwei Fällen ein Loch im Zaun. Und zwar jedes Mal wohl in der Nähe der Wasserbehälter. Ich habe es jetzt topografisch nicht genau vor Augen. Aber die Perfidie davon ist ja, dass es, selbst wenn da jetzt nichts entdeckt wurde in dem Wasser, also zunächst war ja die Rede von abnormen Wasserwerten, also selbst wenn da aber nichts entdeckt wurde, werden ja archaische Ängste vor Brunnenvergiftern geweckt. Also genau das, womit Vorurteile geschürt wurden, schon in der Antike galten die Christen zuerst als die Brunnenvergifter und die haben das dann später auf die Juden projiziert und die galten dann als die Brunnenvergifter und so weiter. Und das ist wirklich eine Urangst der Menschen, dass dieses Medium, dieses Element, was wir zum Leben brauchen, das Wasser, dass das kontaminiert, verseucht ist. Und wenn es so war, wie wir jetzt wissen, dass zumindest die Angst geweckt werden sollte, dann hat das schon einen hohen Grad an Perfidie. Und es ist einfach klar, dass weder an Flughäfen noch an Bundeswehreinrichtungen jeder Millimeter Zaun jede Sekunde ununterbrochen abgesichert werden kann. Aber also offensichtlich gibt es einen Bedarf an mehr Security-Technologie in diesen Bereichen.
Jetzt haben Sie gerade die Flughäfen angesprochen. Es gab ja diese Woche auch wieder eine Aktion der letzten Generation, die auch durch einen Zaun zum Beispiel am Flughafen BER eingedrungen sind, aber auch an anderen deutschen Flughäfen. Und die haben sich jetzt nicht direkt aufs Rollfeld geklebt, aber schon auf das Flughafengelände. Und wir haben da in der Redaktion uns schon gefragt, wie das sein kann, dass es dann doch offensichtlich so relativ leicht möglich ist, da einzudringen.
Es ist möglich. Ich kann mich auch erinnern an Greenpeace-Aktionen auf dem Atomwaffentestfeld in Nevada. Yucca Flat heißt das, wo wir, sage ich nicht ich, aber Greenpeace-Leute damals, da habe ich dafür diese Organisation gearbeitet, auf dieses Feld eingedrungen sind und dort protestiert haben gegen Atomwaffentests. Also irgendeine Lücke gibt es immer. Und wenn wir 100-prozentige Abschottung wollen, dann müssen wir quasi überall alles mit meterhohem Beton umranken, umkreisen, umbauen. Und schauen Sie mal die israelische Mauer an zwischen Gaza und Israel. Die galt jahrzehntelang als absolut sicher und hat auch dafür gesorgt, dass sehr, sehr viel weniger Attentate passiert sind. Und sie ist eben doch überwunden worden. Also diese 1000-prozentige Sicherheit wird es nicht geben. Aber wahrscheinlich muss man gerade in dieser Zeit mit so vielen Kriegen und Krisen doch gerade bei kritischer Infrastruktur sehr viel genauer hinschauen.
Das ist ja eben auch nicht nur in der analogen Welt was total wichtig ist. Mir kamen heute Vormittag nochmal die Gedanken an diese globale IT-Störung letztens. Da wurde ja auch spekuliert, ist das jetzt ein Anschlag oder ein Hackerangriff? Da sind ja wirklich durch ein fehlerhaftes Update weltweit Flughäfen, Krankenhäuser, Medienunternehmen nahegelegt worden. Also das gilt ja so ein bisschen als der größte IT-Ausfall aller Zeiten.
Oh, ja.
Also muss ich Ihnen recht geben, ne? Diese 1000-prozentige Sicherheit gibt's nicht. Gleichzeitig ist auch da dann schon schnell diese Frage aufgeploppt, wie können wir denn da eine gute Balance finden, auch zwischen Sicherheit und aber auch noch einer Freiheit, die wir ja auch online brauchen, um uns zu bewegen. Und in so einer globalisierten, vernetzten Welt, ist man da dann doch unterwegs und drauf angewiesen.
Ja, die Cybersicherheit ist natürlich nochmal auch ein ganz anderes Thema. Das hat dieses fehlerhafte Update hat natürlich eine Blaupause gegeben für Cyberkriminalität. Da kann man nur sagen, das ist, was die Experten uns dann auch mitgeteilt haben. Gott sei Dank war das eben keine Attacke, sondern wirklich einfach ein Patzer in der Firma. Und als Testlauf oder Training war es im Prinzip das Ideale, was hätte passieren können, sodass man wirklich die Schwachstellen sieht.
Caroline Fetscher ist Journalistin und schreibt unter anderem für den Tagesspiegel und sie ist heute mein Gast, um auf die Themen dieses Tages zu schauen. Eigentlich hatte sich die Bundesregierung ja eine Frist gesetzt. Heute sollte der Budgetentwurf der Regierung für den Haushalt 2025 an Bundestag und Bundesrat übermittelt werden, damit die dann wiederum genügend Zeit haben, sich da einzuarbeiten. Ab September werden die Details dann im Parlament behandelt. Und der haushaltspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Otto Fricke, der war heute im Deutschlandfunk im Interview. Und auf Nachfrage, ob da jetzt im Laufe des Tages was kommt an Einigungen und etwas, worüber man berichten kann, hat er das hier gesagt.
Wenn Sie den Rheinländer und Optimisten in mir fragen, dann würde ich sagen, da kriegen wir eine Einigung noch im Laufe des Tages hin.
Ja, wir haben unseren Haushaltsexperten aus dem Hauptstadtstudio mal zugeschaltet, Jörg Münchenberg. Bislang kam nichts. Aber Herr Münchenberg, was hören Sie denn aus Berliner politischen Kreisen? Wird es da heute zu einer Einigung kommen?
Das ist wirklich der Blick in die Glaskugel. Ich kann die Frage nicht genau beantworten. Also ich habe jetzt auch nochmal nachgehört. Da hieß es, es gibt zur Mittagsstunde keinen neuen Wasserstand. Das heißt, dann laufen noch die Gespräche. Die Ansage ist, darauf hatte man sich eben politisch verständigt, dass man an diesem 16. August den Entwurf an den Bundesrat und den Bundestag weiterleiten will. Für den 10. September will ja das Parlament erstmals darüber beraten. Aber ich war davon ausgegangen ursprünglich, dass man schon vorher eigentlich sich verständigt, weil wir reden ja hier über eine Lücke noch von 5 Milliarden Euro, die da auf Spitzenebene geschlossen werden soll. Das ist natürlich bei einem Haushalt von 480 Milliarden doch eine, würde man sagen, lösbare Aufgabe. Aber scheinbar hat man sich doch so ineinander verhakt, dass es eben tatsächlich noch dauert. Und wir erinnern uns, ursprünglich sollte ja der Haushaltsentwurf Anfang Juli vom Kabinett beschlossen werden. Dann hat es 2 Wochen länger gedauert. Also es kann theoretisch auch sein, dass es dann heute immer noch klemmt und dass es immer noch ein bisschen dauert.
Danke für die Einschätzung. Und wir haben es gehört, Caroline Fetscher, es scheint noch um 5 Milliarden Euro zu gehen bei, Herr Münchenberg hat es gesagt, bei einer Gesamtsumme von 480 Milliarden Euro. Es gibt jetzt trotzdem Stimmen, die unken, dass die Ampel nicht halten könnte, weil es eben so ein Gerangel um diese 5 Milliarden gibt. Und weil, wir erinnern uns an die Vorgeschichte, es ging ja während des Urlaubs vom Bundeskanzler hoch her nochmal, weil Bundesfinanzminister Lindner öffentlich gesagt hat, ja, die Haushaltskniffe, auf die sich die Ampel da für die Zuschüsse der Bahn und der Autobahn GmbH zum Beispiel geeinigt hatte, die seien so nicht umsetzbar. Daraufhin hat Bundeskanzler Scholz dann sich aus seinem Urlaub gemeldet, hat so ein bisschen angezweifelt, ob sein Finanzminister Rechtsgutachten richtig deuten kann. Also es gab da schon nochmal ganz schönes Zicke-Zacker. Aber was sagen Sie denn? Ist das jetzt eine Wackelampel?
Die FDP hat natürlich Schwierigkeiten beim Blick auf die Umfragewerte und bei der Frage, wo ist eigentlich unser Alleinstellungsmerkmal? Was zeichnet uns aus? Wofür kann man uns noch wählen? Und dann haben Sie jetzt in Ihrer großen Verzweiflung diese autofreundliche Stadt oder was erfunden, die Ihnen dann sofort wieder viel Gegenwind und mehr oder weniger ein Eigentor im Gegenwind gebracht hat. Also der Wind war so stark, dass der Ball von alleine ins Tor geflogen ist. Und das ist natürlich so ein bisschen, da würde man sagen, abgehoben, weit weg von den Problemen der Bevölkerung. Das, was ja dauernd auch vorgeworfen wird von Populisten. Aber ich finde insgesamt, bin ich sehr beeindruckt davon, was sie dann immer doch hinkriegen in einer Situation, wo wir die sogenannte Polykrise haben. Das heißt, wir hatten Kriege, wir haben Pandemiefolgen, Inflation, wir haben diese Bundeswehraufrüstung, den Klimawandel, die technologischen Wandel, die Digitalisierung. Es ist so wahnsinnig viel zu sortieren und zu ordnen. Und das sind alles auch nur Menschen. Also die trauen sich zwar diese Verantwortung offenbar zu und haben sich nach oben geboxt und sind vielleicht ehrgeiziger als andere und vielleicht auch umsichtiger und erfahrener in mancher Hinsicht. Aber das alles immer im Blick zu haben, ist eben nicht so einfach. Also wo ich kürzen würde, da würde mich auch Ihre, der Korrespondent sehr interessieren, der Meinung, das wäre die Kindergrundsicherung, weil da so viel reingepusht wurde und was mir nicht funktional scheint, also eher dysfunktional.
Vielleicht noch eine Ergänzung von mir, weil das jetzt so anklang. Also man kann sicher darüber streiten, ob das politisch opportun war, wie der Finanzminister diese Gutachten sozusagen auch in die Öffentlichkeit kommuniziert hat. Da kann man darüber streiten, ob er das nicht hätte lieber vorher intern alles klären müssen. Aber es ist tatsächlich so, dass eben ein Gutachten, das vom Wissenschaftlichen Beirat beim Finanzministerium, sieht diese Lösungsvorschläge, die da ursprünglich kamen zur Lösung jetzt dieser Haushaltslücke noch, auch durchaus kritisch. Also insofern kann man auch, und Christian Lindner ist ein gebranntes Kind nach den Erfahrungen mit diesen 60 Milliarden vor einem Jahr, dass das Bundesverfassungsgericht ja einkassiert hatte. Also er ist ein gebranntes Kind, deswegen ist er extrem vorsichtig, und dass er dann natürlich auch anders auftritt als SPD und Grüne jetzt, das kann man schon ein Stück weit auch nachvollziehen. Also insofern würde ich jetzt den schwarzen Peter nicht nur an die FDP weitergeben.
Nein, nein, das sollte auch nicht so klingen. Nur die Autogeschichte ist halt wirklich daneben gewesen.
Ja, ja.
Und Herr Münchenberg, um nochmal formal auf diesen 16. August, den heutigen Tag, zurückzukommen, der eben die Frist sein sollte, die sich die Bundesregierung da gesetzt hat, um das weiterzuleiten an Bundestag und Bundesrat. Sie haben es gesagt. Wäre es denn wirklich so schlimm, wenn heute jetzt keine Einigung kommt?
Nein, faktisch nicht. Und selbst wenn es so wäre, dass sich am Ende dieses ganze Verfahren, weil es muss ja eben, also der Bundesrat nimmt ja immer auch nur Stellung, aber der Bundestag ist natürlich der entscheidende Haushaltsgesetzgeber. Also selbst wenn sich das alles verzögern würde, geplant ist ja jetzt, dass der Bundesrat dann abschließend am 20. Dezember, also Ende November, der Bundestag abschließend den Haushalt beschließt und dann am 20. Dezember der Bundesrat. Selbst wenn sich das sozusagen noch weiter nach hinten verschiebt, wir reden ja über den Haushalt 25, wenn das ins neue Jahr sozusagen noch reinlappen würde, wäre das auch nicht tragisch, dann hätten wir eine vorläufige Haushaltsführung. Die hatten wir jetzt mit dem 24er Haushalt ja auch schon. Der Bund leistet alle gesetzlichen Verpflichtungen, zum Beispiel die Rente. Also bei den Bürgern würde davon kaum etwas zu spüren sein. Also insofern ist das rein formal gesehen alles sicherlich kein Drama, politisch aber eben schon.
Aber dieses permanente Lauern auf das Zerbrechen der Koalition ist einfach auch nicht konstruktiv. Und das spürt man so ein bisschen bei den Medien und bei den Talkshows, wo die dann immer fragen, die Moderatoren, wie lange hält's denn noch und so weiter. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Lauern auf die Sensation. Und wir müssten uns doch wirklich genau das Gegenteil fragen, wie kann es denn halten und wie geht es denn gut?
Auf der anderen Seite sind wir ja alle Beobachter des politischen Geschehens und das ist natürlich ein Teil unseres Berufs natürlich auch. Das ist jetzt nicht so, dass wir das Ende herbeireden oder schreiben, sondern es sind schon die Akteure selbst, die das Schauspiel sozusagen bieten.
Auch, ja. Mhm.
Dann sage ich vielen Dank, Jörg Münchenberg im Hauptstadtstudio, und danke Caroline Fetscher hier bei mir im Studio. Zum Thema bedrohte Kommunalpolitik gab es heute Vormittag eine Pressekonferenz in Dresden, gemeinsam mit verschiedenen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern und der sächsischen SPD-Spitzenkandidatin und Sozialministerin Petra Köpping. In der Ankündigung stehen schon so ein paar Dinge, die Kommunalpolitikern passiert sind. Also zum Beispiel hat die Bürgermeisterin von Weißwasser kürzlich ihren Rückzug angekündigt wegen Drohungen. Barbara Lücke, die Bürgermeisterin von Pulsnitz, die wurde mit Dienstaufsichtsbeschwerden gemobbt. Eine ehemalige Bürgermeisterin aus Arnsdorf ist nach massiver Hetze und Burnout zurückgetreten. Und wir hören mal von der Pressekonferenz direkt den Bürgermeister von Weißwasser, Thorsten Pötsch. Der hat auch noch mal erzählt, was da manchmal so abgeht.
Persönliche Angriffe durch eben Schreiben im Briefkasten, durch Kurznachrichten, wo eben direkt Morddrohungen ausgesprochen worden sind. Es gab den Vorfall, dass eben meine Radmuttern locker geschraubt worden sind vom Auto. Und man hat also versucht, systematisch meine Person eben mürbe zu machen. Und am Ende hat man es jetzt auch geschafft. Aber nicht von der Arbeit her. Ich hätte gern noch mal eben gern weitergemacht.
Ja, wenn man sich das so anhört, so richtig Gefahr für Leib und Leben, Caroline Fetscher. Verständlich, dass man da irgendwann verstummt.
Ja, und wirklich eine Tragödie für die Demokratie. Und wenn ich mir das so angucke, denke ich immer, es ist eine Melange von Gründen. Wir versuchen jetzt ja alle zu ergründen, was ist da eigentlich los? Und die eine Ursache ist ganz sicherlich die, die ganz oft öffentlich genannt wird. Die Parteien haben sich zu wenig gekümmert um diese Region. Es gab die große Abwanderung, den Brain Drain, also die Abwanderung der gut ausgebildeten Leute in den Westen der Republik oder auch ins Ausland. Es sitzen jetzt viele dort, die weniger Chancen hatten oder auch älter waren. Die Infrastruktur wurde klein gespart etc. Eine andere Ursache, die ich sehr signifikant und interessant finde, ist das, was ich den nachgeholten Protest nenne oder auch den nachgeholten Aufstand. Also ich erinnere mich auch an Leserbriefe, die ich bekommen habe, wo drin stand, Sie sind der Büttel der Merkel-Diktatur und gehen Sie doch, machen Sie einen Putzjob und es ist ja hier alles unglaublich und wir leben hier so in der Unfreiheit etc. Und dann habe ich meistens sehr nett zurückgeschrieben, ich freue mich, dass wir in einer Demokratie leben, in einem Rechtsstaat, wo Sie diese Meinung sagen dürfen. Aber ich bin absolut nicht Ihrer Ansicht und würde gerne verstehen, warum Sie das so sehen und so weiter. Und dann kam oft ein Dialog in Gang, wo man merkte, dahinter stecken ganz andere Grievances, ganz anderer Groll, Verdrossenheit, Enttäuschung etc. Also und dann, das sind oft Sachen gewesen aus der ehemaligen DDR, die damals so nicht auf den Tisch konnten. Also damals konnte man nicht sagen, wir leben in einer Diktatur etc., dann wäre man in Bautzen gelandet. Heute konnte man das sagen, obwohl es absolut kontrafaktisch war. Einfach nicht der Fall. Man lebt nicht in einer Diktatur. Man darf hier alles sagen.
Obwohl ich sogar sagen würde, dass das gar nicht nur ein spezifisches Problem ist, das Ostdeutschland betrifft. Sicher. Also wir haben diese Woche darüber berichtet, dass zum Beispiel auch die körperlichen Angriffe in Arztpraxen bundesweit zunehmen. Mhm. Also ich würde da, und klar ist es total wichtig, wie Sie es auch machen, zu schauen, wie ist denn die Geschichte ganz individuell von jemandem, der da so einen Angriff gestartet hat zum Beispiel. Aber wenn man Zahlen bei den Arztpraxen schaut, dann passiert das in Westdeutschland genauso. Deswegen würde ich sogar weitergehen und sagen, wir beobachten eine allgemeine Verrohung, so ein schnelleres zu körperlicher Gewalt greifen in der deutschen Gesellschaft, in der gesamtdeutschen Gesellschaft.
Ja, das ist und sicherlich nicht nur in Deutschland. Wir haben ja auch viele Staaten der Erde, in denen sich im Augenblick autoritäre Populisten durchsetzen oder zumindest sehr beliebt sind, gute Ergebnisse erzielen etc. Also das hat nochmal andere Gründe, aber ich denke, dass wir da sozusagen mikrosoziologisch und makrosoziologisch reingucken können. Und in einer Welt, in der ich auf Knopfdruck im Internet alles sofort haben kann, ob ich eine Musik will oder eine Information oder Fußballergebnisse oder einen Film und so weiter, wird das Analoge immer mehr zur Zumutung. Das ist so eine These, die ich ganz plausibel finde. Und dass man irgendwo sitzt und warten muss und einfach das alles nicht sofort auf Knopfdruck funktioniert, das ist unerträglich in einer Welt, wo ich gewohnt bin, mit meinem Smartphone oder meinem Tablet oder sonst wie sofort an alles ranzukommen. Also das wäre jetzt ein Grund dafür, um zu erkennen, warum dieser Ungeduldsfaktor so riesig ist.
Was denken Sie denn, wäre ein Schritt, um eben diesen Griff zu körperlicher Gewalt? Ne? Und da, wir reden ja wirklich davon, dass Menschen bedroht werden, die sich engagieren, die vor Ort sagen, ich möchte was verändern, ich möchte was reißen. Also, dass diese Gewalt irgendwie eingedämmt werden kann.
Also, wenn Sie wollen, dann werden die Leute attackiert, die demokratisch gebildet sind und ihren demokratischen Impetus umsetzen wollen in den demokratischen Prozess. Und der wird einfach viel zu wenig geübt und gelehrt. Und es müsste eigentlich im Grunde im Kindergarten beginnen, dass man versteht, wie Mehrheitsentscheidungen und Minderheitsrücksichtnahme auf Minderheiten, wie das alles zusammenhängt und wie das passiert. Und man hat eben leider gerade dieses Fach Politik und Gesellschaftskunde sogar teilweise abgeschafft oder erst ab der 10. Klasse oder nur auf den Gymnasien gab es das in Berlin eine Zeit lang. Und in den neuen Bundesländern, um nochmal in Deutschland zu bleiben, hat man gesagt, ja, also Staatsbürgerkunde, das klang ganz furchtbar, das hat keinen guten Klang bei den Leuten im Osten, das brauchen wir jetzt gar nicht. Und so ein bisschen, als ob Demokratie sich von allein vermitteln würde und ein Naturzustand wäre, dass es ein Kulturzustand ist, dass man das lernen muss, wie Lesen und Schreiben. Man kommt nicht mit den Genen auf die Welt, in denen Lesen und Schreiben vorprogrammiert ist und auch nicht Demokratie vorprogrammiert ist. Das muss man lernen. Das ist ein Kulturprozess.
Und wir greifen dieses Thema nochmal ausführlich auf in unserer Sendung gleich nach 13 Uhr. Und schauen da nochmal genauer hin auf die vorhin erwähnte Pressekonferenz und die Frage, wie es Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern geht, die Bedrohungen ausgesetzt sind. Caroline Fetscher, vielen Dank. Das Ringen um eine Waffenruhe im Gaza-Krieg geht weiter. Es soll heute Verhandlungen geben in Doha, in Katars Hauptstadt, unter Vermittlung der USA, von Katar selber, von Ägypten. Und Die Hoffnung auf einen Durchbruch scheint schon eher gering zu sein. Zu groß die riesige Kluft zwischen den Positionen von Israel und der islamistischen Hamas. Was es aber schon gibt, zumindest nehme ich das ein bisschen wahr, sind Hoffnungen darauf, dass diese drohende militärische Eskalation vielleicht noch abgewendet oder rausgezögert werden kann. Seitdem der Hamas-Chef Ismail Haniyeh ja vor 2 Wochen in Teheran getötet wurde, was Israel zugeschrieben wird, drohte Iran ja mit so einem ganz groß angelegten Vergeltungsangriff auf Israel. Caroline Fetscher ist mein Gast hier heute. Sie ist Journalistin und schreibt unter anderem für den Tagesspiegel. Teilen Sie diese leise Hoffnung, dass es vielleicht nicht zu dieser großen Eskalation kommt, zumindest nicht so zeitnah?
Ja, die würde ich durchaus teilen. Wir erleben das ja eigentlich seit Beginn des Konflikts, dass die Hoffnung bei der Hamas da war, wenn wir Israel überfallen auf diese barbarische Weise, dann werden die zurückschlagen und dann wird die gesamte arabische oder muslimische Welt inklusive Iran uns zur Hilfe eilen und wir werden dieses Land auslöschen. Das steht in der Charta der Hamas oder stand zumindest in der allerersten Charta, dass die Existenz Israels nicht akzeptiert wird. Das hat sich nicht bewahrheitet, dass da alle Nachbarn zur Hilfe geeilt sind, um dieses mörderische Projekt zu vollenden. Bis jetzt nicht.
Und zumindest ich nicht denk, in riesiger Dimension.
Nein, und im Gegenteil, Angriffe von Iran mal kamen, haben sogar die Saudi-Arabien und so weiter haben geholfen, die Luftsicherheit zu verstärken. Also das hat einfach so bisher nicht funktioniert und niemand möchte die Hamas haben. Ägypten möchte die Flüchtlinge nicht haben und so weiter. Also es wird zwar öffentlich sehr gerne in diesen Staaten, die allesamt ja undemokratische sind, wird öffentlich sehr gerne die Hamas als Opfer dargestellt und die Solidarität herausgestellt. Aber in Wahrheit ist die Sympathie für diese radikal-islamistische und extrem brutalisierte Führungsriege der Hamas ist eigentlich nicht so groß. Die Nachbarländer hatten, wenn wir uns erinnern, diese Abraham-Abkommen geschlossen mit Israel, also vor allem auch Saudi-Arabien. Und das hatte ja der Hamas so provoziert. Unter anderem hat das mit dazu geführt, dass sie diesen Überfall vom 7. Oktober letztes Jahr gerechtfertigt haben vor sich selber. Aber ich meine, im Augenblick haben Hamas und die Regierung Netanjahu ein gemeinsames Interesse, nämlich, dass dieser Krieg andauert, weil sie beide wissen, dass ihre Herrschaft vermutlich oder ihre Regierung im Fall Netanjahu beendet wäre, wenn der Krieg zu Ende ist.
Jetzt haben Sie sich in letzter Zeit noch mal genauer mit der Rolle und auch der Infrastruktur der Hamas beschäftigt, die da eben seit Jahren auch im Gazastreifen aufgebaut wurde. Was ist Ihnen denn da noch mal aufgefallen?
Also ich nenne das die unterirdische Regierung. Die Hamas ist ja, wie wir wissen, ist eine islamistische Diktatur. Da ist es auch nicht ein besetztes Gebiet. Israel hat sich 2007 zurückgezogen aus diesem Gebiet. Dann gab es Wahlen, da wurde die Hamas gewählt und hat seither keine neuen Wahlen zugelassen und regiert dieses Land mit großer Brutalität, mit Folter, Inhaftierungen, Einschüchterungen etc. Und mit der permanenten Propaganda gegen den Feind, gegen Israel und die Juden etc., also antisemitische Propaganda. Und sie haben sich zugleich mit den Milliarden an Geldern, die sie bekommen haben, für den Aufbau des Landes, ja, haben sie sich eine unterirdische Struktur geschaffen. 500 Kilometer Tunnel und Gewölbe und unterirdische Räume, in denen Waffen fabriziert und gelagert werden, in denen die Leute sogar, in denen sie wohnen können. Es gibt dort Küchen, es gibt Duschen, es gibt Fahrstühle, mehrere Ebenen. Und in diese Struktur, die offensichtlich sehr, sehr ausgefeilt, sophisticated, sagt man schön auf Englisch, also sehr elaboriert ist, in diese Struktur sind Millionen und Abermillionen geflossen von den Hilfsgeldern, die eigentlich für die Erdoberfläche gedacht waren, eben nämlich für Schulen und Kindergärten und Krankenhäuser und alles das, was es durchaus gibt und gab, sofern es jetzt nicht in Trümmern liegt. Aber ein ganz großer Teil der ganzen Mühe, mit der man dieses Land bedacht hat, ist ins Unterirdische gegangen. Und das finde ich symbolisch so eigentlich so treffend und so aussagekräftig, dass man nach unten in die Erde sich gebohrt hat, anstatt nach oben zu gehen. Also der Yahya Sinwar, das ist der jetzige Hamas-Chef, der nach der Ermordung von Herrn Haniyeh seine Stelle eingenommen hat. Der hat auch mal in einem Interview gesagt, wir könnten eigentlich sein wie Singapur oder wie Dubai. Also wir haben ein fantastisches Grundstück am Meer. Wir haben eine unheimlich kreative junge Bevölkerung. Wir haben Millionen. Wir könnten damit auch was ganz anderes machen. Also, aber durch diese Fixierung auf die paranoiden Feindbilder, die da ununterbrochen verbreitet werden, hat sich eben eine ganz andere Struktur entwickelt. Und dieses ist tatsächlich eine unterirdische Regierung geworden im doppelten Sinn. Das heißt, sie wirklich unter der Erde lebt. Da ist auch Herr Sinwar, da sind auch die Geiseln. Und dass sie eben im Inhaltlichen auch eine unterirdische Politik macht.
Caroline Fetscher ist Journalistin und hat uns heute einen Demokratiemoment mitgebracht. Frau Fetscher, Sie möchten einen Friedensnobelpreisträger würdigen, von dem ich, das muss ich zugeben, bis heute nichts gehört hatte. Der heißt Ralph Bunche.
Und ich hatte bis vor 3 Wochen noch nie von ihm gehört. Und seither habe ich fast jedem, den ich kenne, die Frage gestellt, wer war der erste schwarze Nobelpreisträger für Frieden? Und einer hat es bisher gewusst, ein einziger, der in Kalifornien lebt. Und da gibt es nämlich ein Ralph Bunche Building an der University of California, Los Angeles.
Aber erzählen Sie mal, wer war das?
Ralph Bunche war ein amerikanischer Diplomat, der auch bei den Vereinten Nationen mitgearbeitet hat, 1903 geboren. Also es steht bei Wikipedia 1904, inzwischen habe ich festgestellt, die Wahrheit ist 1903.
Sie haben gewühlt.
Ja, aber das ist gut. Ich habe gerade zu seinem 120. Geburtstag einen Artikel in der Taz geschrieben, weil die Biografie, die ich da entdecken konnte, so ungeheuer schön und berührend und der Mann so klug und originell ist, also dass man wirklich ganz begeistert sein kann. Er hat also 1903 bis 1971 gelebt, er hatte in Harvard promoviert und das muss man sagen in den 30er Jahren, in dem Rassensegregation in Amerika noch herrschte, hat er eine ungeheure Karriere hingelegt, hat geforscht, auch ethnologisch geforscht im Subsahara-Afrika, zur französischen Kolonialherrschaft, da vergleichende Studien angestellt und war dann maßgeblich beteiligt auch an dem Entwurf der Charta der Vereinten Nationen. Und zwar für die Dekolonisierungsfragen, das war sein Hauptbereich. Und 1948 wurde er nach Jerusalem geschickt. Und da ist die spannende Geschichte, die dann zu seinem Friedensnobelpreis führt. Da fängt die sozusagen an. Da gab es eben kurz nach der Gründung des Staates Israel, den Konflikt, von dem wir vorhin gerade auch gesprochen hatten, nämlich die arabischen Nachbarstaaten haben Israel nicht anerkannt, haben das Land sofort bekriegt und zwar also alle, die drumherum lagen, Ägypten, Libanon, Jordanien, Syrien und da sollte Frieden geschaffen werden. Das war die allererste Friedensmission der Vereinten Nationen.
Und er hatte diese Aufgabe. Schaffen Sie bitte Frieden.
Diese Aufgabe hatte ein Graf, Folke Bernadotte, ein schwedischer Diplomat, der Präsident des schwedischen Roten Kreuzes gewesen war, ein sehr anerkannter Mann, und der aber in Jerusalem auf offener Straße von zionistischen Gruppen erschossen wurde. Die UNO wurde beargwöhnt von sowohl den arabischen als auch den israelischen Protagonisten und auch von der Presse. Aber der Ralph Bunche war der Stellvertreter von Graf Folke Bernadotte und musste dann an seine Stelle treten. Also er hätte übrigens auch in diesem selben Auto sitzen sollen, wo das Attentat, als das Attentat passierte, war aber irgendwie zu spät gekommen, Flugzeug verpasst und so weiter. Und dadurch wurde ein anderer erschossen.
Und wie hat der es dann geschafft, das Ergebnis war ja Ende Februar 49 gab es ja dann das israelisch-ägyptische Abkommen. Mhm. Was hat der gemacht, Leute an einen Tisch zu bringen?
Genau, es gab nicht nur das israelisch-ägyptische, sondern das israelisch-jordanische, das libanesische, das ägyptische und das israelisch-syrische Abkommen. Also 4 Abkommen. Na, erstmal hat er gesagt, in diesem explosiven Jerusalem, wo jeder jeden dauernd irgendwie auf dem Kieker hat, da kann ich gar nicht arbeiten. Also wir wollen mit den Delegationen dieser Staaten in ein neutrales Gebiet und hat auf der Insel Rhodos quasi ein, hat die UNO dann ein Hotel angemietet, einen riesigen orientalischen Palast, möchte man sagen. Und da hatten die monatelang Tag und Nacht getagt. Also er sagt, dass, er hat das beschrieben später und auch damals, die sich gestritten haben bis aufs Blut um jeden Zentimeter Land und darf ich mit meinen Soldaten in der Ecke stehen und dürfen die bewaffnet sein oder nicht und mit Uniform oder ohne und so weiter. Und das hat er ausgefochten in die ganze Zeit, also mit einer Delegation nach der anderen. Und hat an einem Tag, das ist eine schöne Anekdote, die über ihn erzählt wird, hat er, er war wohl offenbar bei irgendeiner Keramikwerkstatt in Rhodos und hat Schmuckteller herstellen lassen, auf denen drauf stand Waffenstillstandsabkommen Rhodos 1949. Und das war sehr schön geschmückt mit so Blumenmustern, alles Mögliche. Und das, da hat er alle Delegationen in sein Zimmer bestellt, die da waren. Das waren die Ägypter und die Israelis. Und sagte, guckt mal hier, jeder von euch kriegt so einen schönen Teller, wenn ihr unterschrieben habt. Wenn ihr aber nicht unterschreibt, dann zerschlage ich diesen Teller über eure Köpfe. Und dann haben die alle sich schiefgelacht über ihn. Und haben irgendwie mal so einen Schritt zurück gemacht und gedacht, vielleicht sind wir auch ein bisschen kleinlich und vielleicht sind wir ja auch ein bisschen verbissen und so weiter. Und sie haben tatsächlich dann alle unterzeichnet und eine Delegation nach der anderen. Und dann hat das Nobelkomitee eben gesagt, dem Mann geben wir den Friedensnobelpreis.
Ralph Bunche, ein... Yes. Nicht so bekannter, aber erfolgreicher Friedensnobelpreisträger mit ungewöhnlichen Vermittlungsmethoden. Den hat Caroline Fetscher hier bei uns mit in die Sendung gebracht als Demokratiemoment und als Überraschungsgast posthum sozusagen.
Inspiration.
Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihren Besuch und für Ihre Gedanken.
Vielen Dank.